Wir schreiten voran in unserer Serie zu den Gnadengaben. Die Gnadengaben beschäftigen uns heute den dritten Sonntag und wir haben am ersten so ein bisschen die Grundlagen uns angeschaut, in welchen Kontext hinein die gegeben sind, wie ihr Zusammenhang ist, nicht nur mit den Gaben des Geistes, sondern auch den Früchten des Geistes. Letzte Woche hat Peter über die Gabe der Prophetie gesprochen, nach der wir uns wieder ganz neu ausstrecken wollen, von der wir mehr erleben wollen in unserer Mitte. Und heute geht es um ein Geschenk, das wir auspacken wollen, das die Christenheit, ich sag mal, gespalten hat wie kaum ein anderes. Jetzt wollen wir natürlich nicht weiter spalten heute Morgen, sondern wir wollen uns anschauen, was es damit auf sich hat. Und zwar geht es um die Gabe der Zungenrede und der Auslegung. Und als ich das dann so gesehen habe, dachte ich mir, ja, schon bei der Schrift braucht man schon fast die Gabe der Auslegung, um das zu erkennen, was da wirklich steht. Also da steht Zungenrede und Auslegung. Und bei dem Thema, da will ich eben nicht so sehr auf die Erfahrung eingehen oder auf was andere darüber sagen, sondern ich möchte uns gerne mitnehmen zu den Texten, zur Bibel, dass wir uns darauf einigen und darauf schauen, was sagt das Wort Gottes über die Bibel. Also was lehrt uns die Bibel über die Zungenrede? Die zweite Frage ist, wozu ist die Zungenrede gut? Und wo sind auch ihre Grenzen? Und die dritte Frage ist, wie soll mit der Gabe der Zungenrede im Gottesdienst umgegangen werden? Das ist mal so ein bisschen der Fahrplan, damit ihr euch orientieren könnt, was auf euch zukommt. Und wir lesen in dieser ganzen Serie von Anfang an eigentlich immer wieder die gleichen Bibelstellen. Habt ihr das schon gemerkt? Ja? Also es ist immer wieder das Gleiche und es ist gar nicht schlimm, weil wir brauchen, so ist unser menschliches Gehirn gestrickt, wir brauchen die Wiederholung, damit sie uns richtig im Gedächtnis haften bleiben. Und so lade ich euch ein, 1. Korinther 12 bis 14, in dem Spektrum bewegen wir uns in erster Linie. Wir gucken noch ein bisschen in die Apostelgeschichte, wir schauen nochmal zu Timotheus vorbei, aber 1. Korinther 12 bis 14 ist so der Hauptabschnitt, in dem wir uns heute bewegen. Und du darfst gerne deine Bibel aufschlagen und mitlesen. Ich habe sonst den Großteil der Verse auch an der Folie. Und wir fangen mal an mit 1. Korinther 12, den Vers 10. Im Vers 10, das ist so der zweite Teil von einer ganzen Aufzählung, wo Paulus diese neun unterschiedlichen Gnadengaben aufgezählt hat. Und dann macht er hier eben weiter im Vers 10. Einem anderen gibt er Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden. Einem anderen, und hier ist unser Thema für heute, verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. In mancher Bibel steht Zungenrede, in mancher steht Sprachenrede. Das griechische Wort ist halt schlicht und ergreifend das gleiche für beides. Gemeint ist immer dasselbe. Und dann springen wir ein bisschen runter in dem Kapitel 12 zu Vers 27. Hier sagt Paulus, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, die Hilfeleistung, der Leitung und hier kommt's, verschiedene Sprachen. Und jetzt macht Paulus weiter mit einer Reihe von Fragen. Er fragt, sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle Sprachen? Können alle auslegen? Was ist die Antwort auf diese Fragen? Die Antwort auf diese Frage ist nein. Also es ist eine Kette von rhetorischen Fragen und die Antwort ist so klar, dass Paulus sie nicht einmal schreiben muss. Nicht alle sind Propheten, nicht alle haben Wunderkräfte, nicht alle haben die Gaben der Heilungen und folglich auch nein, nicht alle reden in Sprachen oder in Zungen und nicht alle können auslegen. Das finde ich ist erstmal so die erste Auffälligkeit in diesem Text, wenn wir uns mit der Gabe der Zungenrede auseinandersetzen. Und vielleicht, ich weiß es ja nicht genau, ich kann ja nicht in jeden Kopf reingucken, aber vielleicht ist es auch schon für den einen oder anderen die erste Herausforderung heute Morgen. Wenn du aufgewachsen bist mit vielen Predigten zum Thema Geistestaufe und Zungenrede. Und wenn das deine Überzeugung ist und wenn du so eine Pfingstlehre, eine klassische kennst, dann wird dort gelehrt, dass die Gabe der Zungenrede das sichtbare Zeichen der Geistestaufe ist. Schon mal gehört? Da wird gelehrt, wenn du den Heiligen Geist empfängst, wenn du mit dem Geist getauft wirst, dann drückt sich das dadurch aus, es wird dadurch sichtbar, dass du in neuen Zungen reden kannst. Jetzt ist das eine Lehre oder ein striktes Verständnis, das hat in meiner Beobachtung zu zwei Schwierigkeiten geführt. Und jetzt ist es so, ich bin auch keine 25 mehr, also ich bin nicht mehr ganz jung, ich bin jetzt auch noch nicht uralt. Ich versuche mich immer damit so ein bisschen über Wasser zu halten. Ich bin so dazwischen. Ja, man redet sich dann selber einmal ist im besten Alter. Aber wie das ist, ist halt dahingestellt. Ich weiß, als ich 16, 17 war, da war alles über 30 uralt. Also das verschiebt sich so ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall habe ich ein paar Beobachtungen gemacht in meinem Leben. Und eine Beobachtung ist die, dass wenn wir dieses strikte Verständnis sehen von Zungenrede ist das sichtbare Zeichen der Geistestaufe, dann gibt es immer wieder Menschen, die sich so sehr die Geistestaufe wünschen, dass sie in der Versuchung stehen, bei der Gabe der Zungenrede so ein bisschen nachzuhelfen. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen mithelfen, nur so ein bisschen. Und in dieser Gefahr, da stehen nicht nur diejenigen, die die Gabe für sich wünschen, sondern in der Gefahr stehen auch diejenigen, die für andere um diese Gabe beten. Und dann heißt es, ja, fang doch einfach mal an, das zu sagen, was dir so gerade einfällt. Ja, heute ist Dienstag und morgen gehen wir einkaufen. Ja, also das hat noch nichts mit Zungenrede zu tun, was einem so gerade einfällt. Aber dann wird so geredet und gepusht und dann sagt man, ja, weißt du, deine natürliche Sprache, die hast du ja auch nicht über Nacht gelernt. Da hattest du halt noch keine Hemmungen und da hast du halt einfach mal so drauf losgeplappert. Du musst schon deinen Mund aufmachen, dass der Heilige Geist durch dich reden kann. Und ihr Lieben, da ist ja auch was Wahres dran. Also du wirst nicht in Zungen reden mit geschlossenem Mund. Das geht nicht. Also das schließt sich gegenseitig aus. Aber die Gefahr, dass Menschen versuchen nachzuhelfen und dass Menschen anfangen, sich in ihrem Kopf irgendetwas zusammen zu fantasieren, die ist schon sehr, sehr groß. Der Grat zwischen dem, was der Heilige Geist eingibt und dem, was der Mensch sich selber zusammenspinnt, der ist groß. Und es ist auch nicht nachvollziehbar und nachprüfbar. Was ich damit sagen will, in meiner Wahrnehmung, ich sage jetzt in meiner Wahrnehmung, du magst eine andere haben, aber in meiner Wahrnehmung hat diese strikte Lehre der Pfingsttheologie dazu geführt, dass es auch jede Menge, ich sag mal, Fake-Zungenrede in pfingstlich-charismatischen Kreisen gibt. Das kann man so sehen. Also das ist jetzt meine Meinung. Ja? Also das müsst ihr nicht glauben, um in den Himmel zu kommen. Okay, das ist meine Meinung. Ich glaube, das ist auch einleuchtend und logisch, wenn in vielen pfingstlich orientierten Gemeinden die Zungenrede oder die Geistestaufe mit dem sichtbaren Zeichen der Zungenrede die Voraussetzung dazu ist, um in Verantwortung zu treten, um an verantwortlichen Stellen mitarbeiten zu dürfen. Und dann ist es doch logisch, dass jemand, der sich von Herzen wünscht, dazuzugehören, auch alles tut, um eben irgendwie dazuzugehören. Und dann vielleicht auch mal in der Versuchung steht, selber nachzuhelfen. Die zweite Beobachtung ist, dass die strikte Lehre über die Zungenrede als ein sichtbares Zeichen der Geistestaufe auch dazu geführt hat, dass Menschen zutiefst verletzt wurden. Es gibt viele Christen, die fühlen sich von Pfingstlern und Charismatikern beurteilt und sie fühlen sich behandelt als Christen zweiter Klasse. Es gibt viele Christen, viele Menschen, die haben es Jahre, manchmal jahrzehntelang in einer Pfingstgemeinde, ich sag mal, probiert. Ja, sie haben sich dort eingebracht, sie haben mitgemacht, sie haben sich gesehnt nach dieser Gabe und sie haben alles getan, was sie tun konnten, aber sie waren eben nicht bereit, von sich aus irgendwie bei dieser Gabe nachzuhelfen und so zu tun, als ob. Und dann manchmal nach vielen Jahren, manchmal sogar ja nach Jahrzehnten, werden sie immer frustrierter, weil ihnen immer wieder deutlich gemacht, weißt du, dir fehlt halt noch was. Du bist halt noch nicht da, wo du sein solltest. Du bist zwar ein Christ, das würde ich dir nicht absprechen, aber dir fehlt einfach die Kraftausrüstung zum Dienst. Und ihr Lieben, ohne den Heiligen Geist fehlt uns die Kraftausrüstung zum Dienst, das ist richtig. Aber fehlt uns die wirklich ohne die Gabe der Zungenrede? Also ich glaube, dass diese Stelle hier in 1. Korinther 12, Vers 30 so elementar wichtig ist für das, wie wir als Christen uns dieser Frage der Zungenrede nähern. Und ich finde es wertvoll, ich finde es für uns als Christen beruhigend, dass wir diese Gabe nicht haben müssen. Das finde ich total wichtig. Und mit diesem Grundwissen will ich unsere Betrachtungen über die Zungenrede weiterführen. Also du musst nicht die Gabe der Zungenrede haben, um ein echter Christ zu sein. Aber falls dich das zu sehr beruhigt haben sollte, du darfst, und ich möchte dazu sagen, du sollst dich nach der Gabe der Zungenrede ausstrecken, wie nach jeder anderen Gnadengabe auch. Diese Gabe, sie ist uns gegeben, damit sie auch zu unserer Erbauung dient. In einem Punkt gibt es aber auch einen Unterschied zwischen der Gabe der Zungenrede und den anderen Gnadengaben. Also wir haben ja vom ersten Gottesdienst und auch letzte Woche, als Peter gepredigt hat, haben wir immer wieder versucht, diesen Punkt deutlich zu machen, wozu die Gnadengaben gegeben sind. Die Gnadengaben sind nicht dazu da, dass sich der Gabenträger besser fühlt. Dass er sagen kann, jawohl, jetzt habe ich diese Gabe und jetzt bin ich ein besserer Mensch oder ein besserer Christ. Es geht nicht darum, dass Gott mir die Gaben der Heilungen schenkt, damit ich endlich in der Gemeinde groß rauskomme. Dazu sind die Gaben nicht da. Wozu schenkt Gott die Gaben? Das ist keine rhetorische Frage. Gemeinsam in die Gemeinde? Zur Auferbauung des ganzen Leibes. Das ist der Punkt, den wollen wir immer wieder reinschmieren in euch, bis er euch zu den Ohren rauskommt. Ja, ich will euch morgens um 3 Uhr wecken können und fragen können, wozu sind die Gnadengaben da? Zur Auferbauung des Leibes. Lass mich schlafen, zur Auferbauung des Leibes. Ja, wir müssen das verinnerlichen. Die Gaben sind nicht für mich da, sie sind zur Auferbauung des Leibes da. Wer ist der Leib? Die ganze Gemeinde Jesu. Die Gemeinde soll durch die Gnadengaben auferbaut werden. Meine Gabe, sie dient nicht mir, sie dient dem Bruder und der Schwester. Und wenn ich schwach bin, dann brauche ich nicht nur mich, sondern brauche ich den Bruder und den Schwester und die Schwester, um mir mit ihren Gaben zu dienen. Sie sind für die anderen. Okay, das, ihr Lieben, ist die Regel. So ist die Regel für die Gnadengaben. Und es gibt eine Ausnahme. Und das ist die Gabe der Zungenrede. Die Gabe der Zungenrede dient nicht der Erbauung des Leibes, der ganzen Gemeinde. Sie dient der eigenen Erbauung. Das lesen wir in Korinther 14, die Verse 2 bis 4. Denn wer in Sprachen redet oder in Zungen, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut wen? Sich selbst. Wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. Jetzt hat Peter am letzten Sonntag festgestellt, und das ist absolut korrekt, dass Paulus hier eine Hierarchie aufbaut. Also er sagt, die Gabe der Weissagung der Prophetie ist wertvoller als die Gabe der Zungenrede, weil sie nur der eigenen Erbauung zieht. Seine Schlussfolgerung ist deswegen, die Gabe der Prophetie ist wertvoller als die Zungenrede. Jetzt könnte man meinen, okay, wenn die Gabe der Prophetie wertvoller ist, was soll das ganze Zungenreden-Theater? Wozu brauchen wir das? Schon mal die Frage gestellt? I'm glad you asked. Wozu brauchen wir die Gabe der Zungenrede? Dazu möchte ich mit uns zurückgehen zum Pfingsttag. Schauen wir uns mal an, was in Apostelgeschichte 2 passiert. Da schreibt Lukas, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Okay, alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und alle redeten in neuen Zungen. Gerade eben haben wir von Paulus gehört, nicht alle reden in Zungen. Also bei der Geschichte von der Apostelgeschichte, da waren 120 Menschen im Obergemach zusammen und sie haben gewartet auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und bei dieser Stelle wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie sprachen alle in neuen Zungen. Das ist bezogen auf dieses Ereignis. Das ist nicht eine grundlegende Lehre. Alle, die dabei waren, alle 120 dieser Versammlung wurden erfüllt. Also das ist passiert. Und in diesem Fall war auch die sichtbare Auswirkung, dass sie in Zungen geredet haben. Und dann sehen wir die Auswirkung von dieser Zungenrede. Wir gehen runter zu Vers 6. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Jetzt müssen wir wissen, wer sind sie? Das sind nicht nur die 120, sondern das sind alle Menschen, die zu dieser Zeit in Jerusalem waren. Und es sind Menschen aus aller Herren Länder, die zum Fest, zum Wochenfest nach Jerusalem gepilgert waren. Die kamen aus Nordafrika, die kamen aus Europa, die kamen aus Israel, die kamen aus den verschiedensten Regionen und sprachen die unterschiedlichsten Sprachen. Und jetzt heißt es, sie waren zutiefst verwirrt. Sie waren verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Also, wozu die Zungenrede? Falls du schon mal Chinesisch sprechen wolltest, aber sagst, ich komme einfach nicht dazu, das zu lernen, dann könnte man jetzt schlussfolgern, brauchst du die Gabe der Zungenrede. Das war auch tatsächlich so bei der Pfingstbewegung, die ja so um die Jahrhundertwende entstanden war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da haben die Leute gedacht, wir können jetzt Missionare in aller Herren Länder ausschicken, ohne dass sie durch dieses mühsame Sprache und Kultur lernen gehen müssen. Wir schicken die einfach überall hin und die können sofort loslegen und die gute Nachricht von Jesus erzählen. Es kam nicht ganz so. Die Leute waren unterwegs und sie haben irgendwann gemerkt, ja, wir müssen ja doch noch die Sprache lernen. Also der Heilige Geist ist nicht dazu da, dass wir einfach auf der faulen Haut liegen können und nicht mehr unsere Hausaufgaben machen müssen. Das ist nicht seine Aufgabe. Die Bewegung musste sich daraufhin neu aufstellen. Aber wir hatten es doch in der Apostelgeschichte gelesen. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen, leider nicht von mir selber, das würde ich lieben gern tun, aber wir sollen ja bei der Wahrheit bleiben und uns nicht zusammenfantasieren. Also erzähle ich euch eine Geschichte nicht aus meinem Leben, sondern von jemandem, der mir sehr nahe steht, zumindest von meinem sehr geehrten Herrn Vater. Und zwar hat er erzählt, das ist schon wieder 30, 40 Jahre her, muss ich dazu sagen, dass er in einem Gottesdienst war und dass Gott ihm eine Zungenrede und eine Auslegung geschenkt hat. Soweit für Pfingstgemeinden nichts Besonderes. Für uns hier mittlerweile schon, aber für Pfingstgemeinden normalerweise nichts Besonderes. Also Gottesdienst, eher Auslegung oder Zungenrede, Auslegung, Gottesdienst geht weiter, alles fertig. Dann kommt nach dem Gottesdienst jemand zu ihm, den er noch nicht kannte, ein Erstbesucher oder jemand, der noch nicht oft da war. Und der fängt an, ihn in einer Fremdsprache zuzutexten. Und dann sagt er, tut mir leid, ich verstehe nichts. Ich weiß nicht, was du da sagst. Und dann sagt der Mann zu ihm, aber wie kann das sein? Du hast doch gerade eben in akzentfreiem Ungarisch zu mir gesprochen und es 100% perfekt übersetzt. Und dann sagt er, das war der Heilige Geist. Das war nicht ich, weil ich kann kein Ungarisch. Ich konnte noch nie, auch nur ein einziges Wort, Ungarisch. Also in diesem Beispiel sehen wir letzten Endes genau das, was in Apostelgeschichte 2 passierte. Und ich finde es immer noch, auch wenn es schon länger her ist, faszinierend. Also Gott nutzt manchmal auch heute noch die Gabe der Zungenrede, um zu Menschen in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Durch einen Gabenträger, der diese Sprache selbst überhaupt nicht spricht. Und das finde ich ist ein richtig starkes Zeugnis. Jetzt müssen wir uns aber auch nichts in die eigene Tasche lügen. Ja? Also wenn ich schon ein Beispiel suchen muss von meinem Vater von vor 40 Jahren, dann gehört es jetzt nicht unbedingt zu unserem Alltag. Trotzdem finde ich es faszinierend, dass so etwas passiert. Und ich glaube, dass es noch viel mehr passieren kann. Ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass Gott auch diese Gabe noch viel stärker nutzen möchte, um zu Menschen zu sprechen. Dennoch müssen wir Stand heute leider festhalten, dass so etwas eher die Ausnahme und nicht die Regel ist. Aber wozu dient denn die Gabe der Zungenrede dann in der Regel? In 1. Korinther 14 hatte Paulus erklärt, dass derjenige, der in Zungen redet, seine Worte an Gott richtet. Wie nennen wir das, wenn wir Worte an Gott richten? Wir beten. Also manchmal Zungenrede, manchmal sagt man auch Zungengebet. Und er sagte weiter, wir reden in diesen Zungengebeten Geheimnisse Gottes. Hey, wenn du gerne Geheimnisse erzählst, dann brauchst du die Gabe der Zungenrede. Dann erzählst du nicht nämlich irgendwelche Geheimnisse über anderen Menschen weiter und landest im Tratsch, sondern du erzählst Geheimnisse Gottes. Wie cool ist das denn? Und der Hauptnutzen der Zungenrede, der liegt in Vers 5. Da hieß es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. In dem Zusammenhang, klar, geht es darum, dass Paulus sagt, die Prophetie ist wertvoller, weil die Prophetie der Erbauung der anderen dient und die Zungenrede dient nur der eigenen Erbauung. Aber sind wir doch mal ehrlich. Ich glaube, wir kennen alle Situationen in unserem Leben, wo es total hilfreich ist, sich selbst erbauen zu können. Und wenn es nur deswegen ist, weil gerade kein Bruder oder keine Schwester in der Nähe ist, die mich mit ihren Gaben erbauen kann. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich mit meinem eigenen Denken in so einen Tunnel gerate. Und wenn meine Gedanken in eine Negativspirale abdriften und ich einfach nichts mehr Positives denken kann, dann hilft es mir, in Zungen zu beten. Es hilft mir. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich die Kontrolle verliere, wo ich nicht weiß, was ich tun kann oder tun soll, dann erbaut es mich, in Zungen zu reden. Viele von euch wissen, dass unser Boas an Epilepsie leidet. Und wir sind Gott total dankbar, dass er nun schon ein paar Jahre ohne Anfall ist. Aber weißt du, jedes Mal, wenn er einen Anfall hatte, dann ist man genau in dieser Situation. Man ist ohnmächtig, hoffnungslos. Man weiß nicht, was man tun kann oder tun soll. Und da hat es mir einfach immer Kraft gegeben, wenn ich dann mein Kind auf dem Boden gelegen habe sehen, wie es gezuckt hat, mit Schaum vor dem Mund, bewusstlos, habe ich einfach angefangen, in Zungen zu beten. Und weißt du was, das hat mir Kraft gegeben. Mir in dieser Situation, weil es meinen Verstand ausgeschaltet hat. Ich musste keine Hirnkapazitäten dazu verwenden, was ich jetzt wo, wann, wie sage. Ich musste nicht darüber nachdenken, was ich bete, sondern es sprudelt einfach hervor. Du musst dir keine Sorgen darüber machen, ob du irgendetwas im Gebet vielleicht falsch ausdrückst. Du sprichst göttliche Geheimnisse. Und weißt du, was passiert, wenn du göttliche Geheimnisse sprichst? Du wirst auferbaut. Du wirst aufgebaut am inwendigen Menschen. Und Paulus kommt aus dem Grund für sich und auch als Empfehlung für die Korinther zu folgendem Ergebnis. Er sagt, denn wenn ich in einer Sprache bete, also in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Und jetzt packt er natürlich nochmal die Keule aus. Ich danke Gott. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Das mit der Demut müssen wir noch ein bisschen üben bei Paulus. Ihr Lieben, es ist kein Entweder-Oder. Es bedeutet nicht, dass wenn wir in Zungen beten, dass wir dann nichts mehr kontrollieren können. Dass wir dann nur noch irgendwelche Sachen sagen und kein Mensch irgendwas versteht. Wir können das ja wohl kontrollieren. Wir kommen da auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber was so klar wird durch diesen Abschnitt, Paulus will den Korinthern und auch uns nicht sagen, dass wir die Gabe der Zungenrede nicht brauchen. Er will uns nicht sagen, dass die Gabe der Zungenrede unnötig ist, sondern vielmehr, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Wir sollen uns danach ausstrecken. Ja, aber was kritisiert er denn dann? Er kritisiert den Umgang der Korinther mit der unkontrollierten Anwendung dieser Gabe. Das ist aber eine steile These, oder? Schauen wir uns gleich noch an, wie ich darauf komme. Bei den Korinthern war es offenbar so, dass es ein totales Chaos gab. Ein Riesendurcheinander und keine Ordnung. Da sind sich die Gabenträger gegenseitig ins Wort gefallen und haben versucht, sich zu übertrumpfen. Um so einem unkontrollierten Chaos in den öffentlichen Gottesdiensten Einhalt zu gebieten, da schreibt Paulus seine Anweisung ab Vers 26. Und jetzt kommt auch endlich das zweite Geschenk ins Spiel, nämlich die Gabe der Auslegung. Wie ist es nun, ihr Brüder? Da können die Schwestern immer dazu. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine was? Moment, ich dachte, die Sprachenrede ist unwichtig. Warum soll jetzt jeder eine Sprachenrede haben? Ein jeder von euch habe etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Also es hat seinen Platz, auch im Gottesdienst. Und jetzt kommt die konkrete Instruktion, wie wir damit umgehen sollen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach. Einer nach dem anderen. Wenn ihr alle durcheinander brabbelt, hat keiner was davon. Ja, das ist die Aussage hier. Einer nach dem anderen. Und einer soll es auslegen. Noch die nächste konkrete Anweisung. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Eigene Erbauung, Geheimnisse Gottes. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Also wenn hier gerade einer prophezeit und dann fängt da drüben einer an, dann soll man hier schweigen, damit man es versteht, damit man etwas davon hat. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Denn die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist, was ich vorhin sagte. Es kommt nicht einfach unkontrolliert über uns. Wir können es beherrschen. Wir können es kontrollieren. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Ich habe eine Frage an euch, auf die ihr gerne antworten sollt. Gilt dieser Textabschnitt, den ich gerade gelesen habe, auch für uns? Nein? Ja? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Wer weiß es nicht? Hände hoch. Irgendwas stimmt nicht. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe eine Idee dazu. Diese Stelle gilt schon für uns, weil es ist eine Instruktion aus dem Korintherbrief. Und jetzt kommt mein einschränkendes Aber. Und dieses Aber an euch ist folgende Frage. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn Paulus einen Brief an die Gemeinde Agape zu Durlach schreiben würde, würde er dann das schreiben? Genau. Also ich sage mal so, dieser Abschnitt, er gilt, weil er ist bestehende Lehre. Aber gilt er für uns in der die Situation, in der wir sind? Also ist es denn bei uns so, dass wir uns ständig gegenseitig ins Wort fallen beim Prophezeien? Ist es denn bei uns so, dass wir alle durcheinander gleichzeitig in Zungen Botschaften weitergeben, jetzt nicht in Zungengebet, sondern in Botschaft weitergeben und dass man gar nicht dazu kommt, das auszulegen, weil der eine dem anderen ständig ins Wort fällt? Nein, das ist nicht so bei uns. Ich glaube, uns würde Paulus etwas ganz anderes schreiben. Ich glaube, uns würde er schreiben, Mensch, Agape, was ist los mit euch? Uns würde er schreiben, wisst ihr denn nicht mehr um die Bedeutung der Gnadengaben? Habt ihr denn vergessen, wozu sie gegeben sind, dass ihr euch gegenseitig erbauen könnt? Etwas Ähnliches schrieb Paulus an Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 14. Vernachlässige die besondere Gabe nicht, die Gott dir geschenkt hat. Dies geschah durch prophetischen Zuspruch, bei dem die Gemeindeältesten dir die Hände auflegten. Jetzt wissen wir nicht, welche konkrete Gabe Paulus an dieser Stelle meint. Aber wir wissen, dass Timotheus eine Gabe bekommen hat und dass er sie vernachlässigte. Und jetzt frage ich mich, ich frage dich, ich frage uns alle, welche Gaben sind denn schon in unserer Mitte da, aber wir vernachlässigen sie. Wir wollen die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, anwenden und nutzen. Wozu? Zur Erbauung des ganzen Leibes, der ganzen Gemeinde. Amen. Ich bin noch nicht fertig. Könnt ihr noch? Ganz kurz noch über die Auslegung. Ich mache es wirklich kurz. Auslegen bedeutet übersetzen. Okay, reicht uns das? Es ist wirklich wie ein Dolmetscher. Auslegung, wenn man das auf Deutsch hört, das klingt ja so nach Interpretation. Also das ist meine Auslegung, ich habe eine ganz andere Auslegung. Aber wenn der Heilige Geist redet und es wird ausgelegt, dann wird es übersetzt, da wird nichts interpretiert. Da wird einfach nur übersetzt, was gesagt wurde. Und zwar deswegen, weil die Leute es nicht verstehen können, weil es keine Sprache ist, die wir verstehen. Und deswegen braucht es dazu einen Übersetzer. Da geht es auch nicht darum, dass irgendjemand nervös wird, weil wir halt diese Aufforderung haben, wenn keine Auslegung da ist, dann sollen wir die Zungenrede nicht weitergeben. Und dann kommt aber eine Zungenrede und dann sitzen alle da, boah, keiner hat eine Auslegung, jetzt sage ich halt irgendwas. Nur damit was gesagt ist. Nein, das ist nicht die Intention. Auslegung ist das, was der Heilige Geist dir offenbart, was das Gesagte bedeutet, den anderen zu übersetzen. Kurz zurückgehen. In 1. Korinther 14, da hatte Paulus ja gesagt, dass die Zungenrede im Gottesdienst keinen Platz hat, wenn kein Ausleger da ist. Aber er sagte nicht, dass die Zungenrede grundsätzlich keinen Platz hat. Er sagt, sie soll ausgelegt werden. Und durch die Auslegung ändert sich auch die Zielrichtung der Zungenrede. Ohne Auslegung dient die Zungenrede der eigenen Erbauung. Es werden Geheimnisse Gottes weitergegeben. Und in besonderen, gesegneten Situationen wird es zu jemandem sprechen, der diese Sprache versteht. Und haben gesagt, das ist eher die Ausnahme, so wie wir es zumindest heutzutage erleben. Ich würde es mir viel häufiger wünschen. Aber in dem Moment, wo in der Gemeinde die Zungenbotschaft kommt und eine Auslegung dazu gegeben wird, dann wird die Zungenrede auf die gleiche Ebene gestellt wie die Prophetie. Dann gibt es keinen Unterschied mehr, weil jetzt die ganze Gemeinde hören und verstehen kann, was gesagt wurde. Ich habe noch mal eine Frage an uns. Wer hat schon mal bei uns oder in einer anderen Gemeinde in einem Gottesdienst Zungenrede und Auslegung miterlebt? Darf ich mal die Hände sehen? Okay, das sind doch einige. Darf ich fragen, wer hat es in den letzten 10 Jahren erlebt? Das sind immer noch einige. In den letzten 5? Jetzt wird es schon dünner, gell? In den letzten 2? Ich nicht. Im letzten Jahr? Merkt ihr was? Wir brauchen das. Peter hat letzte Woche seine Predigt damit beendet, wir brauchen mehr Prophetie. Er sehnt sich danach. Und ich habe es nur im Nachhinein gesehen. Ich habe zum Computer gesagt, ich auch. Weil er war nicht da, als ich es gesehen habe. Und genauso ist es mit der Zungenrede und der Auslegung. Wir brauchen das. Genauso ist es mit den anderen Gnadengaben, die Gott hat. Und warum, gib mir einen vernünftigen und erklärbaren Grund, warum sollte Gott diese Gaben haben und sagen, aber nicht für euch? Edgy Badge, das sind für die anderen Gemeinden, aber nicht für euch. Und ich glaube, es sind so viele mehr Gaben in unserer Mitte, als wir selber überhaupt nur wissen. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen, diese Gaben zu nutzen, dass wir nicht selbstsüchtig sind und diese Gabe für uns selber benutzen, sondern wozu sie da gedacht ist, zur Erbauung des ganzen Leibes. Nach dem ersten Gottesdienst kam jemand zu mir und sagte, naja, das sind schon Gaben da, aber es ist ja nie Zeit. Das ist echt ein Problem, das wir gerade haben. Deswegen lade ich euch ein, am Dienstag haben wir Gebetsabend, da haben wir Zeit. Am 22. Oktober haben wir einen Lobpreisabend, da haben wir Zeit. Und da wollen wir uns die Zeit nehmen und wir wollen miteinander ringen und wir wollen darum beten, dass diese Gaben wieder aufbrechen, dass ganz neue Menschen, die noch nie diese Gaben haben, damit beschenkt werden. Ich will dich ermutigen, dass du schon dich darauf vorbereitest, dass du dafür betest, dass du darum ringst, dass du sagst, Herr, auch diese komische Gabe der Zungenrede, wenn du sie mir schenken willst, dann schenke sie mir. Sehne dich danach, streck dich danach aus, lerne es, Geheimnisse Gottes zu sprechen, dich selbst zu erbauen. Vielleicht kommt noch die Auslegung dazu und du kannst andere damit ermutigen und du kannst anderen damit dienen. Alles soll ordentlich in unserer Mitte zugehen. So sagte Paulus zum Schluss dieser Abschnitt in 1. Korinther 14. Also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Anders geht's bei uns ja gar nicht. Das ist ja immer anständig und ordentlich. Aber wir wollen darum beten, dass das dazukommt, dass es uns belebt, dass es uns neu inspiriert. Das Team darf gerne schon nach vorne kommen. Ich habe wieder hoffnungslos überzogen. Ich werde Buße tun und bitte euch um Vergebung. Und ich möchte euch einladen, mit aufzustehen. Und ich möchte gerne noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir für deine vielen, vielen unterschiedlichen Gaben und Geschenke, die du für dein Volk hast. Und Jesus, wir sehen auch, wie wir an der Stelle sind, wo wir einen Mangel empfinden, wo wir sagen, Mensch, irgendwie sind da Dinge in unserer Mitte wieder verloren gegangen, die vielleicht schon mal da waren. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass du das ganz neu bewirkst in unserer Mitte. Ich möchte beten, dass du Menschen wieder neu den Mut schenkst, ihren Mund aufzutun und ihn füllen zu lassen mit dem, was du ihnen geben möchtest. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns beschenkst mit allem, was wir brauchen, um im Glauben zu wachsen und um dir ähnlicher zu werden. Segne du deine Gemeinde dazu. In Jesu Namen. Amen. Amen.